Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
Tiere fühlen genauso wie wir. Sie haben Schmerzen, Leid, Freude und Glück. Das hat auch damals der Charles Darwin gesagt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen. Besonders betrifft es diejenigen, die Schwächsten sind. Tiere können sich zum Beispiel nicht selbst verteidigen und sind auf uns angewiesen. Heute schauen wir hinter die Kulissen. Wir sind in der Achenur in Graz, ein Ort, an dem geholfen wird, an dem Tiere gepflegt, geliebt und vermittelt werden. Dazu sprechen wir mit der Frau Magister Katharina Gründel. Sie ist Pressesprecherin und Kassierin der Achenur. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Herzlich willkommen in der Ache.
Frau Magister Gründel, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Doch bevor wir tiefer eintauchen, erzählen Sie uns doch ein wenig über die Achenur. Was macht diesen Ort besonders und welche Rolle spielt der Tierschutz hier in Graz?
Der Tierschutz spielt nicht nur in Graz, sondern in ganz Österreich und sollte hoffentlich auch weltweit eine große Rolle spielen. Zur Achenur, gegründet wurde sie 1977, also in 2 Jahren gibt es ein rundes 50-jähriges Jubiläum. Der Standort war immer Graz, zuerst in der Puchstraße, seit 2001 hier am Neufeldweg. Und die oberste Devise und die Aufgabe des Vereins war es immer da in den Mauern, also bei den Schützlingen, die im Heim sind, zu helfen, sie zu pflegen und sie schnellstmöglich zu vermitteln, sie gesund zu machen, in eine glückliche Familie zu bringen, aber auch dort, wo das Leid groß ist, also auch auf der Straße, was jetzt die Tierrettung betrifft, verletzte Tiere zu retten, sie zum Tierarzt zu bringen, sie versorgen zu lassen. Auch die Streunerkatzen sind ein großes Anliegen und ein großes Projekt da im Haus und natürlich draußen vor Ort. Und der Verein hat auch noch Pferde. Momentan sind es 18, es waren schon über 100, die auf Partnerhöfen in der ganzen Steiermark untergebracht sind. Also es ist nicht nur Achenur und Zwingerhaltung, sondern es ist auch draußen vor Ort eine ganz große Aufgabe.
Das klingt jetzt schon sehr inspirierend. Zu dem Begriff Tierschutz, der ist ja sehr viel geschichtet. Es ist ja nicht nur Wohl des Tieres, sondern viel mehr, was steckt dahinter?
Tierschutz ist wahrlich ein großer Begriff. Bei uns in der Arche sind jetzt zwar nur Hunde und Katzen, aber wir versuchen natürlich in allen Bereichen, also es betrifft jetzt Wildtiere, das betrifft, wie geht man mit Tieren um, wie soll man ein Tier halten, bis hin zu Nutztieren, also versuchen wir immer Aufklärungsarbeit zu leisten. Was wir da jetzt in den Wänden haben, sind eben Hunde und Katzen und da versuchen wir unser Bestes, sonst würde es da unseren Rahmen jetzt natürlich sprengen. Ja.
Okay, und gibt es aber Missverständnisse mit der Definition Tierschutz?
Boah, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ja. Gibt es Missverständnisse, Begriff? Boah, das ist echt eine gute Frage.
Das Thema haben wir eben auch schon gehabt, eben das Tierschutz, wo fängt es an und wo hört es auf? Und wir sind uns komplett einig gewesen, dass es nicht aufhört. Aber eben genau das Thema mit, isst man Fleisch, isst man kein Fleisch? Also wir sagen, das ist wirklich ein Riesenthema. Und deswegen haben wir eben auch gesagt, werden wir eben da eher auf die Achenur eingehen. Und deswegen wird die Stefanie jetzt weiterreden mit...
Zusagen, Tierschutz beginnt sicher mal dort, dass das Bewusstsein da ist, dass Tiere, egal ob das Hunde, Katzen oder Nutztiere sind, lebende, fühlende Wesen sind, ja, auf deren Bedürfnisse man eingehen muss und die man auch wertschätzen muss. Ja. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich irgendwie einmal, also für uns jetzt als Arche, glaube ich, am besten beantwortet.
Ich glaube, das macht sehr viel Sinn auch. Und da möchte ich gleich darauf eingehen, wenn wir gehört haben, im Standort sind Katzen und Hunde. Habt ihr da eine Geschichte dabei, die sehr berührend ist, dass die persönlich sehr berührt, eine Rettung oder vielleicht eine Aufnahme?
Man sieht es jetzt nicht, aber ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ja, weil es ist nicht nur eine Geschichte, es sind tagtäglich hunderte Geschichten, die da kommen, ja, weil wirklich jedes Tier seine eigene Geschichte, sein eigenes Schicksal mitbringt, ja, und es ist dann schön zu sehen, wie sie Tiere da entwickeln können und vor allem, wenn sie vermittelt sind und dann in einer Familie sind, wo sie gut gehalten werden, was sie dann nochmal für einen Sprung und wieder für eine Resozialisation durchmachen, das ist eigentlich so das Schönste, ja, zu sehen. Und die kommen, als Katzen kommen oft ganz schwer verletzt. Wir haben jetzt wieder eine gekriegt, also die abgegeben wurde, aufgrund von medizinischen Kosten, die ist mit einem Beckenbruch jetzt da, ja. Das ist natürlich eine wahnsinnig kostspielige Operation und wir wüssten nicht, was wäre mit ihr passiert, hätten wir sie nicht aufnehmen können. Ja, also wir werden sie jetzt da operieren, wir werden sie wieder gesund pflegen und werden dann ein neues Zuhause suchen. Bei den Hunden gibt es genauso viele Geschichten. Also wir hatten gerade, weil sie so präsent war in den Medien, die Dora, das war Berner Sennenhündin, die 5 Jahre lang an der Kette gehalten worden ist mit einem Umkreis von ein paar Metern, ja, die dann ein Zuhause gefunden hat auf einem Bergbauernhof. Also das sind dann so schöne Geschichten. Gott sei Dank gibt es viele Happy Ends, nicht alle, ja, aber die meisten zum Glück.
Gut, danke schön. Und darf ich da auch fragen, gibt es danach noch einen Kontakt zu den vermittelten Tieren? Kommen die euch besuchen? Kommt ihr dorthin noch einmal nachschauen, wie es den Tieren geht, die bereits vermittelt wurden? Oder wie funktioniert das?
In den meisten Fällen gibt es Kontakt, weil die Besitzer von den Tieren sich dann bei uns melden, uns Fotos schicken, uns Videos schicken. Und das ist natürlich, das macht die Arbeit dann sinnvoll, wenn man sieht, ja, genau so soll es sein. Und so sollen sie glücklich leben dürfen. Also den Kontakt gibt es immer, ja.
Was mich nur interessieren würde, ich glaube, dass der Beruf auf die Psyche ziemlich geht, wenn man das immer wieder tagtäglich erlebt und also mich würde interessieren, wie baut man sich da wieder auf? Also schafft man das dann wirklich auch wieder mit die Tiere, dass man sagt, okay, dem was gut geht und so weiter, oder haben sie da irgendeinen bestimmten Ablauf, wie sie sagen, okay, dass man das trotzdem eben persönlich nicht allzu viel dann mit heimnehmen und so weiter?
Ich glaube, das macht jeder ganz individuell für sich da bei uns, ja, egal in welchem Bereich. Ja, am meisten konfrontiert mit den Geschichten und weil auch mit den Tieren sind natürlich unsere Tierpfleger, weil die sehen natürlich jeden Tag in das Gesicht von Hund und Katze und die sehen das Drama dahinter, die sehen Schmerzen, aber sie sehen dann halt natürlich auch, wie sie wieder aufblühen und wenn es ihnen wieder gut geht. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Methoden. Wobei man dazu sagen muss, also so ganz abkapseln kann man sie nicht. Weil wie ich vorher gerade gesagt habe, das sind Lebewesen, du schaust ihnen in die Augen und du siehst einfach wahnsinnig viel. Ja. Und das ganz auszublenden und auch wenn Tiere da abgeben werden, also das sind ja nicht nur immer Tiere, das sind ja viele menschliche Dramen, die dahinter stecken auch. Ja. Also man darf nicht glauben, wer ein Tier da abgeben wird, das macht jeder leichtfertig, ja. Sondern da stecken Todesfälle dahinter, schwere Krankheiten. Also da kommen Menschen rein, die wirklich total verzweifelt sind, weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben. Ja. Also das sind wirklich, also da könnte man schon oft, oder tun wir auch, ja, dass man da auch Tränen mit verdrücken, weil es geht.
Und haben Sie so eine ganz persönliche Geschichte von einem Tier, wo Sie sagen, das war Ihr Schwerpunkt, einmal so gesagt? Also wo Sie gesagt haben, Sie am meisten mitgefühlt oder das werden Sie sicher niemals vergessen?
Also ich könnte jetzt wirklich keins herauspicken, weil so viele Geschichten sind, wo ich Tränen vergossen habe und wo ich echt total mitgelitten habe. Ja, also das wäre jetzt unfair, ja, da wirklich eins zu sagen, dass das mich besonders berührt hat. Eins kann ich vielleicht doch herauspicken, weil meine eigene Hündin ist, die auch von da ist, ja. Die habe ich jetzt seit 1,5 Jahren und die ist mit 3 Monaten zu uns gekommen durch eine behördliche Abnahme durch Amtstierarzt und Polizei, weil die Frau, die sie hat, schwer alkohol-drogenabhängig war und die kleine Hündin dann zu uns gekommen ist, da war sie einen Monat da und ich dachte, ich nehme sie einmal mit heim für ein Wochenende und mittlerweile 1,5 Jahre. Ja.
Also das Wochenende hat noch nicht geendet und wird auch nicht enden. Na, sehr gut, ja, es ist eine sehr liebe Hündin. Weil es gerade gesagt hat mit dem Amtstierarzt, wie sind denn die meisten Fälle? Also was ist so... Wie kommen die Tiere zu euch? Also natürlich durch die Abgaben, das ist ganz klar, aber ihr habt ja auch Tierrettungsstationen dabei und da würde uns besonders interessieren, wie kommt man da überhaupt dazu? Möchten das Privatpersonen, geht das von der Polizei aus oder ist das immer verschieden?
Sowohl als auch, ja. Also unsere Tierrettung fährt zum Großteil für behördliche Anforderungen. Das heißt eben Polizei, Amtstierärzte, wer auch immer, ja. Und bringt die Tiere dann zu uns, weil eben verletzt, Fundtier, zurückgelassenes Tier oder eben Abnahme aufgrund von schlechter Haltung. Also das sind so die Gründe, warum sie da bei uns dann landen, ja.
Okay, und wie läuft dann so ein Alltag ab? Also jetzt von Pflegesicht aus gesehen, es kommen ja immer neue Tiere rein, also mich würde jetzt vor allem interessieren, wie läuft so ein allgemeiner Alltag ab? Natürlich ist das mit Tieren wahrscheinlich auch jedes Mal ein bisschen verschieden, beziehungsweise was sind denn dann die richtigen Herausforderungen?
Also unsere Tierpfleger haben wirklich nonstop die Hände voll zu tun, muss man sagen, weil es beginnt natürlich in der Früh Fütterung, Putzen, die Hunde müssen raus. Das ist natürlich, wir haben 100 Hunde da im Schnitt. Ja. Also es ist dann schon eine Aufgabe für die Tierpfleger, die sich da abwechseln. Es gehören viele Medikamente auch gegeben. Mittag ist dann wieder Fütterung, dann gibt es eine kurze Ruhephase. Dann werden auch die Spaziergänger, wir haben ganz viele ehrenamtliche Spaziergänger, die müssen auch betreut werden, dann müssen die Hunde rausgebracht werden. Also die haben schon alle Hände voll zu tun und dann sind auch Gott sei Dank immer wieder Interessenten da, wo die Tierpfleger die auch begleiten, mit rausgehen, zeigen, was sind die Bedürfnisse von dem Hund in Verbindung mit unserer Hundevergabe. Und bei den Katzen schaut es natürlich ähnlich aus. Ja? Also ist auch Fütterung, Beschäftigung mit den Katzen, das Putzen, das Reinigen, das Spielen mit ihnen und dann zwischendurch sind auch immer wieder Termine in der Ordi, dass die Tiere werden ja regelmäßig durchgecheckt, ob alles passt. Ja, wenn sie krank sind, müssen sie wieder umgesetzt werden. Also da, es ist immer
eine Menge zu tun sozusagen. Was mich eben noch interessiert, ist wegen die Spaziergänger. Also das haben Sie jetzt schon erwähnt, dass bei den Hunden die Spaziergänger wird. Was glaube ich auch für uns und für viele andere interessant ist, wie wird man zum Spaziergänger?
Man kann sich bewerben als Spaziergänger, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen hochtrabend, ist es aber eigentlich gar nicht, sondern es gibt dann Termine da bei uns, also wo es Spaziergänger-Einschulungen, nennen wir das, gibt, wo gezeigt wird, wie läuft das eigentlich ab, welche Hunde kommen in Frage. Wir haben so ein internes Ampelsystem, also wir haben grüne Hunde, die sind einfach leicht zu handeln, mit denen beginnt man als Spaziergänger. Ja. Dann gibt es orange Hunde und rote Hunde und die sind dann einfach, da braucht es Erfahrung. Ja. Also da muss man einfach gewisse Dinge berücksichtigen. Das ist dann natürlich auch von Hund zu Hund verschieden, weil der eine mag vielleicht nicht am Kopf angegriffen werden, weil der andere kommt mit anderen Hunden nicht gut klar, wo man einfach, da muss man halt ein gutes Management dann haben, wenn man mit dem Hund irgendwo draußen unterwegs ist. Ja. Und man lernt natürlich auch Basics, wie halt die alleine richtig, wie bei uns sind alle Hunde doppelt gesichert, also mit Halsband und mit Brustgeschirr. Wie legt man dem ordentlich einen Maulkorb an? Ja? Also das sind Dinge, die man dann einfach lernt und dann kann man mal starten.
Also auch von meinem persönlichen Privatbereich kenne ich das. Ich war auch schon mal Spaziergänger und bin da mit meiner Schwester und ihrer Familie gegangen und im Endeffekt ist die Hündin, die Kira, jetzt seit anderthalb Jahren bei uns in der Familie, also bei meiner Schwester in der Familie. War jetzt zwar nicht da, aber ich kenne das auch. Passiert das oft, dass Spaziergänger dann einen Hund nehmen bzw. sich behalten oder sich dadurch entscheiden, selbst einen Hund zu halten? Oder sind das meistens selbst schon Hundehalter?
Sowohl als auch, aber tatsächlich passiert das schon sehr oft, dass Spaziergänger sich dann wirklich in einen Hund verlieben, ja, und dann sagen, ja, das funktioniert gut, das harmoniert gut. Und es ist ja auch ein guter Einstieg, ja, zu versuchen einmal, wie komme ich mit einem Hund klar oder mit dem Hund klar und dann zu sehen, wie funktioniert es draußen. Das ist eigentlich ein schönerer Einstieg, als irgendwoher einen Hund sich zu kaufen oder zu nehmen und dann erst drauf zu kommen. Das passt aber eigentlich nicht so richtig zwischen uns. Ja. Und so kann man das wirklich einmal langsam und dem Tier auch die Zeit geben und dann im Regelfall funktioniert das auch sehr gut.
Ja. Also wie gesagt, ich kenne es aus meinem privaten Umfeld und ich finde da die Geschichte total toll. Also ich war mit Absicht gesagt ein Familienmitglied, weil das ist sie mittlerweile. Das hat mich noch interessiert. Das war nämlich bei unserer Hündin auch so. Sie war auf Probetage dann bei uns. Gibt es das bei euch auch? Oder sagt sie, also muss das gemacht werden oder wie läuft das ab mit den Probetagen?
Wir haben schon einen geregelten Vergabeprozess, weil sich der einfach im Laufe der vielen Jahre, die wir das schon machen, bewährt hat. Ja? Also man kommt einmal her, man führt einmal ein Gespräch mit unserer Hundevergabe oder mit der Tierheimleitung auch, dementsprechend, wer Zeit hat. Und man klärt einmal ab, hat man eine Familie, sind dort Kinder, wie schaut der Haushalt aus? Lebt man ländlich, lebt man im städtischen Gebiet? Ja? Das sind alles wichtige Voraussetzungen, um dann auch zu sagen, die Hunde kommen überhaupt in Frage oder die Katze kommt in Frage. Ja? Weil es gibt Katzen, die sind Wohnungskatzen, die wollen gar nicht raus. Andere einzusperren, wäre schrecklich für die. Ja? Und dementsprechend wird dann das passende Tier ausgesucht. Ja? Dann geht man mal spazieren und lernt das Tier mal da vor Ort kennen. Und da merkt man eh schon mal viel. Ja? Und dann empfehlen wir immer, also einmal ein paar Probetage zu Hause zu machen, weil ein Tier oder ein Hund, auch eine Katze, die ticken im Tierheim anders. Bei den Hunden merkt man es natürlich extremer jetzt bei einer Katze. Aber bei einer Katze wird sie vielleicht auch einmal an zwei, vier Wochen daheim gar nicht zeigen, ja, der muss man einfach Zeit geben. Und genauso ein Hund zeigt auch erst nach 3 Wochen, wenn er irgendwo ist, einmal, wie er wirklich tickt. Ja. Das merken auch wir, wenn sie da reinkommen. Ja. Sie sind zuerst oft total ängstlich, eingeschüchtert, ja, und dann erst nach 2, 3 Wochen merkt man, oh, okay, da gibt es auch noch andere Seiten. Ja. Und deshalb muss man das einfach ausprobieren und deshalb sagen wir, einmal mit heimnehmen, schauen, wie es daheim funktioniert. Und da sind wir niemandem böse, wenn das auch nicht funktioniert. Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war jetzt meine Abschlussfrage, bevor die Vanessa eben in das Thema mit, wie wir das in der Volksschule integrieren können, das ganze Thema Tierschutz, weitergeht. Wie lange geht das? Also was passiert, wenn jetzt wirklich versucht, okay, ich will den Hund oder die Katze natürlich und er bringt dir wieder zurück?
Also wie gesagt, dann sind wir niemandem böse, weil man muss das vor Ort und zu Hause ausprobieren. Oft gibt es ja eben Kinder oder andere Tiere, wo man erst dann merkt, funktioniert das daheim auch so, wie es da funktioniert, und das muss halt nicht immer so sein. Ja? Und deshalb, also wenn es nicht passt, dann hat man es probiert und hat man auch Erfahrung. Auch wir haben auch Erfahrung, weil wir wissen, okay, der Hund oder die Katze fühlt sich mit dem oder jenen Bereichen nicht so wohl. Und dann können wir natürlich auch beim nächsten Vergabe, beim nächsten Interessenten genauer schauen und gleich einmal abstecken, das wissen wir, das mag er oder das mag er nicht.
Genau, also es gibt leider noch genug Menschen, denen einfach nicht bewusst ist, dass Tiere halt genauso leiden und genauso empfinden haben. Und es fängt halt auch schon an, dass Kinder das oft von ihren Eltern eben genauso weiterbekommen. Gell? Und da würde mich halt auch interessieren, wir als Lehrpersonen, wie können wir den Kindern mitgeben, wenn sie schon nicht von zu Hause das mitkriegen, wie sie mit dem Tierschutz umgehen, beziehungsweise mit Tiere.
Also das wäre natürlich schön, wenn das im Unterricht viel mehr noch einfließen würde, als es wir jetzt da, also als Tierschutzvereine miterleben. Es wird schon viel gemacht, ja. Aber ich glaube, den Kindern muss schon eben bewusst sein, das sind Lebewesen, die haben gewisse Bedürfnisse, die es zu beachten gilt. Ja. Ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja. Wenn ein Hund sein Bett hat und dort liegt, dann muss ich zum Kind sagen, der Hund darf jetzt auch einmal da schlafen und du gehst jetzt einmal nicht hin, weil der hat auch ein Bedürfnis zu schlafen und bitte lass ihn in Ruhe. Ja. Also es sind einfach so grundlegende Dinge, die wir ja auch erwarten als Menschen. Ja. Und genauso erwartet sie das ein Tier, dass ich es fair behandle und dass ihm die Freiheiten, aber auch die Grenzen gebe, in denen er sich gut bewegen kann. Ja. Weil ihr seid Lehrpersonen, ihr wisst, dass auch Kindern muss man gewisse Grenzen abstecken. Ja. Und das muss man auch bei Tieren, weil es halt auch, das ist jetzt keine Strafe, sondern es ist eine Sicherheit geben. Ja. Weil ich kann zu meinem Hund, muss ich sagen können, du bleibst jetzt da stehen, weil da kommt das Auto, ja. Also deshalb, das ist keine Bestrafung, das ist eine Sicherheit geben für mich, aber auch für das Tier, ja.
Und gibt es irgendwelche Programme oder Projekte, die sich speziell an Kinder bzw. Jugendliche richten, wo die teilnehmen können?
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt das Tierschutz macht Schule, den Verein. Also die machen ganz viel und die stellen auch ganz viel Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Also die machen wirklich tolle Sachen. Also das können wir empfehlen. Wir haben auch immer wieder mit ihnen zusammengearbeitet und das ist eine tolle Geschichte. Ja.
Da hätte ich eine Zwischenfrage. Das Tierschutz macht Schule. Kann das die Schule dann anfordern oder ist das selbst zum Organisieren?
Wer auch ganz viel macht und sehr engagiert, das ist unsere Tierschutzombudsfrau. Das ist die Frau Dr. Caroline Schlögl, die steirische Tierschutzombudsfrau. Und die ist auch immer bereit. Also wenn es da Fragen gibt, Kinder und Tierschutz, also die ist da eine gute Ansprechpartnerin.
Also kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt weiter weg wohnt, in einem Dorf und dort in einer Schule unterrichtet, kann man dort zum Beispiel auch anfragen, dass man da so ein Projekt macht?
Ja, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand ausgeschlossen ist, ja. Ich glaube ja.
Okay.
Ja, also mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, wir haben es noch eingefallen, weil wir vorher schon über die Tierrettung auch gesprochen haben. Bist du da selber aktiv bei der Tierrettung oder warst du schon mal dabei bei einem Einsatz? Kannst du dir irgendwas erzählen, wie das so abläuft? Also ob du irgendwelche Herausforderungen, hast du vielleicht irgendein Tier oder irgendeinen Einsatz vielleicht einmal miterlebt oder was erzählen möchtest drüber?
Ja, ich war schon etliche Male dabei. Und es geht aus, reicht auch von bis, muss ich sagen. Also wir haben Hunde schon abgeholt, wo wir nicht genau gewusst haben, was uns jetzt erwarten wird. Ja, es ist immer gut ausgegangen, aber man weiß es nicht immer im Vorhinein, ja, wie das Tier dann reagiert. Vor allem, wenn man in irgendeine Wohnung reingehen muss und dort einen Hund rausholen muss aus seinem Zuhause, ist das nicht immer so easy. Ich war aber auch schon dabei bei Einsätzen, wo wir über 100 Gänse und Geflügel geholt haben. Also das ist dann wieder mal was ganz anderes. Ja. Also es reicht wirklich vom bis, muss ich sagen. Ja.
Und seid ihr da meistens zu zweit unterwegs oder wahrscheinlich auch je nach Einsatz variierend?
Meistens zu zweit, weil halt einer der Fahrer ist und der andere der unterstützend ist. Außer ist jetzt vielleicht ein gesichertes Tier, eine Katze, die jetzt schon eingefangen worden ist, in einer Box ist. Also dann kann man schon mal alleine erfahren. Aber im Regelfall ist zu zweit natürlich immer besser bei solchen Dingen. Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße ein verletztes Tier sehen würde, kann ich da direkt bei der Tierrettung dann auch anrufen oder läuft das immer über die Polizei? Wie funktioniert das dann?
Ja, also bei der Tierrettung tagsüber anrufen und sonst beim zuständigen Amtstierarzt anrufen, also bei der Behörde anrufen, beziehungsweise bei der Landeswarnzentrale ist auch noch eine Möglichkeit.
Wie kannst du jetzt so allgemein für einen Alltag mitgeben, dass man sich für den Tierschutz einsetzt? Also wie kann man wirklich schauen, dass man so gut wie es geht hilft?
Also das beginnt, glaube ich, bei einem selbst auch mit ganz kleinen Schritten, ja, dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass das Mitgeschöpfe sind, dass man einfach da Rücksicht nimmt den Tieren gegenüber. Ich meine, wir reden allein nur von Silvester, ja, das ist noch nicht so lang her, ja. Und also da muss man, glaube ich, auch selbst immer wieder mal ein bisschen zurückstecken und sagen, wir sind nicht allein da, sondern wir haben auch Tiere und da gibt es nicht nur Hunde und Katzen, sondern es sind auch ganz viele Wildtiere, also die da Schreckliches mitmachen, ja.
Also zu Silvester sind immer bestimmt sehr viele Tiere da, oder?
Ja, bei uns sind unsere Heimtiere da und als Besitzer muss man eh individuell schauen, was tut jetzt meinem Tier am besten, aber wenn der Besitzer einmal da ist, schon irgendwie ist das schon mal die halbe Miete, ja.
Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ist so die maximale Tieranzahl, was ihr haltet und was ist, also es sind da immer mehr Hunde, mehr Katzen.
Naja, wir sind ja ein Landestierheim. Das heißt, wir haben einen Vertrag mit dem Land Steiermark und da gibt es eine Kapazität, die wir haben. Ja? Also die liegt bei 163 Hunden und bei 204 Katzen. Und das ist also dann die Maximalanzahl. Ja?
Okay, also das ist die Maximalanzahl. Was passiert mit Tieren, wenn ihr die Kapazität erreicht habt? Also es wird sicher mal vorkommen, dass sagt, die Kapazität ist voll und wir können jetzt wirklich keinen mehr aufnehmen. Verweist sie da weiter an andere Tierheime oder wie läuft das dann ab?
Ja, das kommt tatsächlich immer wieder vor. Dann gibt es einen Aufnahmestopp, also das heißt dann wirklich so bei uns. Und dann natürlich verweisen wir an andere. Wir sind auch dabei, also wir hoffen, dass sie das jetzt im Jahr 2025 auch realisieren lässt, weil wir kämpfen wirklich schon seit 2018 drum, dass wir unseren Umbau realisieren können, wo dann einfach, es geht bei uns immer, wenn die Tiere reinkommen, gibt es einen Quarantäne Bereich und der Quarantänezeit, ja, weil viele Tiere kommen einfach ohne bekannten Impfstatus. Wir wissen nicht, hat der einen Besitzer, ja, ist, wird der wieder abgeholt. Und deshalb muss der mal muss das Tier mal in Quarantäne. Und das ist bei uns so der, wir sagen immer Flaschenhals dazu, weil wir haben einfach wenig Quarantäneplätze, viel zu wenige, ja. Und das möchte man ausbauen und dann wird da der hintere, der Hundetrakt, da werden dann Hundehäuser reingebaut, das wird ein besserer Sichtschutz sein, ein besserer Lärmschutz und das würde einfach den Stress und das Leid, das die Tiere da haben, um ein Vielfaches minimieren.
Wegen der Quarantänezeit würde mich jetzt interessieren, wie lange dauert so eine Quarantäne?
Ungefähr 2 Wochen bis 30 Tage.
Okay, und das ist eben auch die Zeit, wenn man sagt, man vermisst sein eigenes Tier. In der Zeit hat man dann wahrscheinlich auch die Zeit, dass man sein Tier wieder abholt.
Tage genau hat man quasi Zeit. Das klingt jetzt irgendwie so streng, ja. Aber da wäre die Möglichkeit da, also da sind sie sicher mal da, bevor sie vergeben werden dann, ja.
Und also veröffentlicht ihr das dann auf Social Media oder so, dass ihr jetzt dieses Tier da habt?
Genau, wir haben eine Lost and Found Gruppe auf Facebook und da kommen die Tiere rein, wo wir nicht wissen, gibt es da vielleicht nicht doch noch einen Besitzer. Ja? Und wir können immer wieder, wir wiederholen es immer wieder und jetzt noch einmal, also wir können es nicht oft genug sagen, man soll bitte auch seine Katzen chippen und registrieren lassen. Bei den Hunden ist es ja schon lange Pflicht, bei den Katzen noch nicht. Aber wenn eine Katze zu uns kommt und zwar gechippt vielleicht ist, ja, aber nicht registriert, finden wir in seltensten Fällen den Besitzer wieder. Ja.
Also das heißt, dadurch das kann man sich selbst sehr viel Leid dann auch da sparen. Ja, und jetzt wäre noch mal eine Frage wegen die Spenden. Also wie läuft das ab?
Da gibt es unterschiedliche Kanäle jetzt. Also es kommen ganz viele Menschen da rein und bringen Sachspenden. Das ist Tierfutter, also auf das sind wir natürlich immer angewiesen und wir sind über alles wirklich dankbar. Also das möchte ich da wirklich betonen. Also jede kleine Unterstützung ist eine große für unsere Tiere. Und das sind auch Decken, das sind Handtücher, das sind Futterschüsseln, Boxen, also ganz viele Dinge. Und dann gibt es natürlich auch die finanziellen Unterstützer. Also es sind zum Teil unsere Mitglieder und das sind auch unsere regelmäßigen Spender, die immer wieder dann uns unter die Arme greifen, weil das Tierheim ist basisfinanziert. Ja? Und alles, was halt drüber hinaus ist, wie ich vorher erwähnt habe, so eine Operation von einer Beckenbruchkatze, da reden wir von 2.000 Euro. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht in der Basisfinanzierung drinnen. Ja? Und das kommt alles über unsere Spender und die ermöglichen halt dann solche Operationen, die man sonst schwer stemmen könnte.
Das heißt, durch Spenden kann man eben auch wirklich für den Tierschutz und vor allem auch die Achenoa unterstützen. Und die Sachspenden kann auch wirklich jede Privatperson vorbeibringen.
Genau, genau.
Wir sind
Lena Riesel,
Vanessa Wiesner,
Tanja Grenn
und Stefanie Tröxler.
Und wir bedanken uns bei der Achenoa und bei Frau Gründel für das nette Gespräch.
Radio Igel.
Radio Igel. Das Campusradio an der PH Steiermark.